Ich möchte Sie alle grüßen an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Das Thema ist bereits genannt worden, die erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn. Ist ein bisschen, soll ich sagen, noch verschlüsselt formuliert, aber ich muss es wieder sagen, ohne Absprache. Wir haben uns darüber nicht verständigt, Bruder Martin Buch und ich, welches Schriftwort er lesen soll. Das hat er von sich aus ausgesucht und das ich muss sagen, das ist wieder mal ein Sprungbrett. In der Tat. Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe oder hingehe, denn wenn ich nicht weggehe oder hingehe, gemeint ist die Himmelfahrt, also oder Intronisation, dass Jesus eben das Recht und die Befugnis hatte, nach dem vollbrachten Erlösungswerk auf Erden zum Vater zu gehen, ohne Wenn und Aber. Da war keine Sperre mehr da. Es ist gut, dass ich weggehe, sonst kommt der Tröster nicht zu euch. Das mit dem Tröster der Heilige Geist gemeint ist, ist ja klar. Ich könnte mir denken, dass die Jünger da ganz anderer Meinung waren. Da nun in den Abschiedsreden Jesu zu hören, es ist gut, dass ich weggehe, ja, die hätten doch sagen können, bleib doch da. Es ist gut für uns, wenn du da bleibst. Nein, sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe, dass ich hingehe zum Vater, denn sonst kommt der Tröster nicht zu euch. Wie kann man sagen, dass die Sendung des Heiligen Geistes, denn darum geht es, die erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn war? Nun, da müssen wir wieder hineinschauen in das Alte Testament und daraus herausfiltern, soll ich sagen, wie prophetisch bereits dort die Sendung des Heiligen Geistes verankert ist. Das war nicht ein zufälliges Geschehen, was damals beim ersten Pfingstfest geschehen ist, sondern das lag genau auf der Linie der Verheißung Gottes oder das, was prophetisch, heilsgeschichtlich vorprogrammiert im Alten Testament niedergelegt wurde. Deshalb passt ja dieses Thema auch in das Gesamtkonzept dieses Wochenendes, Christus im Alten Testament. Wo finden wir das nun, dass tatsächlich Pfingsten im Alten Testament bereits vorprogrammiert ist. Aber ich will noch, bevor ich da nun näher darauf eingehe, stehen bleiben bei dem Lied, das wir eben gesungen haben. Ich nehme an, wir haben alle mitgesungen, haben das fröhlich gesungen, was da in der 5. Strophe ausgesagt ist, du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nahe und fern. Nun, kalendermäßig haben wir ja Pfingsten hinter uns. Aber jetzt können wir ja fragen, stimmt denn das, was der Liederdichter Karl Johann Philipp Spitta hier so ausdrückt? Bereitet ihr ein Pfingstfest nah und fern? Ist es notwendig? Gibt es das? Nun wissen wir, ich nehme an, ihr seid da genauso informiert wie ich, dass immer wieder Stimmen laut werden, die sagen, wir brauchen ein neues Pfingsten. Man kann es auch so sagen, wir brauchen eine neue Geistausgießung. Und da kommen dann alle möglichen Vorschläge bis hin zu Manipulationen, soll ich sagen, bis hin zu dem Sonderangebot. Ja, der Toronto-Segen, der ist ja da in Kanada angeblich ausgegossen worden und der Toronto-Segen, das ist das, was man dann eben auch in die Bundesrepublik herüberholen muss. Das heißt, reist nach Toronto, um dort die angeblich geschehene Geistausgießung auch zu empfangen und dann kann man das, würde ich sagen, nach Siegen transportieren. Ist es das? Oder anders gefragt, hatten der Philipp Spitta recht, wenn er in diesem Lied, das ja nun oft gesungen wird und immer wieder und Pfingsten lockt es ja geradezu heraus, hat er recht, wenn er das so formuliert, bereitet ihr ein Pfingstfest nah und fern? Man muss ja bei manchen Gesangbuchliedern schon fragen, stimmt es, was wir singen? Das ist so. Klammer auf, dass Philipp Spitta bereits in der 3. Strophe sagen konnte, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Da hat er ja seine Zeit im Auge gehabt und er hat gelebt von 1801 bis 1859. Da kann man ja sagen, also wenn das damals schon so gesagt werden konnte, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je, was müssen wir denn heute sagen? Also, das hat eher noch eine Steigerung erfahren. Aber bleiben wir jetzt bei dem Pfingstfest. Ich möchte das so beantworten, er hat recht, Philipp Spitta hat recht, wenn er mit dieser Liedstrophe erinnern will, an das Pfingstgeschehen als ein Kalendererinnerungsfest. So wie wir ja in unseren Kalendern Karfreitag drinstehen haben und Ostern drinstehen haben, so ist ja auch Pfingsten verzeichnet. Und da hat er recht, wenn er meint, aha, wir müssen uns daran erinnern lassen, dass das damals geschehen ist. Jetzt sage ich es entsprechend unserem Thema, dass hier die erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn ihre Auswirkung gefunden hat. Aber er hat nicht recht, wenn er eine Wiederholung des Pfingstfestes damit irgendwie erbittet oder suggerieren will oder so, was auch immer. Da hat er nicht recht. Denn wir brauchen so wenig ein zweites Pfingsten, wie wir so wenig einen zweiten Karfreitag oder ein zweites Himmelfahrt oder sonst auch was brauchen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen kein zweites Pfingsten. Deshalb sind solche Sätze, wir brauchen ein neues Pfingsten, wir brauchen eine neue Geistausgießung, sofort kritisch zu hinterfragen. Da müssen wir ganz hellhörig sein und dürfen ja nicht auf diese zugespitzten, vielleicht auch übersteigerten und manchmal auch überhitzten Erwartungen dürfen wir nicht hereinfallen. Das kann ganz gefährlich werden. Man kann auch fragen, ob die Bitte, mit der das Lied ja beginnt, stimmt. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Kann man auch fragen. Wenn Gottes Kinder das singen, könnte es sein, dass sie auch auf eine falsche Fährte geleitet werden. Denn Gottes Kinder, und davon können und sollen sie ausgehen, haben den Heiligen Geist empfangen. Das sage ich jetzt nicht pauschal, Gottes Kinder sind wir alle, so in dem Stil, das hat man mal ein Hindu gesagt, ein Hindu, es war ein Inder. Wir sind da schließlich alle Gottes Kinder. Und die Hindu-Religion ist sehr tolerant und sehr offen und weitherzig und so. Da kann man das eigentlich aus seiner Sicht verstehen, wenn da so pauschal und alles umarmen, da einbezogen wird, sind da schließlich alle Gottes Kinder. Ich habe ihn damals gesagt, es war ein sehr offenes Gespräch, wir sind alle Gottes Geschöpfe, aber Gottes Kinder werden wir nur durch Jesus. Ich meine das also nicht so, Gottes Kinder in diesem allgemeinen Sinn. Der eine ist getauft, und ob klein oder groß getauft oder wie auch immer. Das macht es letztlich nicht aus. Auch die sogenannte Glaubenstaufe ist nicht sozusagen die Fahrkarte. Ich weiß, da betrete ich jetzt glatteis. Aber die Frage des Wassers ist nicht entscheidend, sondern die Frage des Heiligen Geistes. Und der Geistempfang ist etwas, was geschieht, wo ein Mensch sich dem Herrn Jesus öffnet und das vollbrachte Erlösungswerk annimmt. Ohne Wenn und Aber, ohne Drum und Dran. Heinz Schumacher hat einmal so formuliert, ohne Formalitäten. Da muss man das nicht an Zungenreden knüpfen, da muss man das nicht an Feuerzungen knüpfen, so wie das damals beim ersten Pfingstfest geschehen ist. Da muss man das nicht an die Handauflegung von irgendeinem besonders angeblich Bevollmächtigten knüpfen. Muss man gar nicht. Ohne Formalitäten. Ich sagte, manche haben Schwierigkeiten, eben das so zu singen, O komm, du Geist der Wahrheit. Vor allem, wenn man als überzeugter, lebendiger Christ, als Gotteskind wissen darf, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Natürlich bleibt es eine ständige Frage und ein ständiges Anliegen, dass ich das, was ich empfangen habe, nicht einkonserviere und mich darauf ausruhe, sondern dass ich sage, Herr, durch deinen Geist leite mich, führe mich, erfülle mich, erfasse mich, bring mich weiter. Aber es ist eine Frage des Gehorsams. Ja, jetzt habe ich fast den Liedtext von Spitta als Grundlage genommen. Es geht aber jetzt weiter. Also bitte nicht eine Wiederholung des Pfingstfestes. Brauchen wir nicht, können wir nicht erwarten. dürfen wir auch nicht erbitten. Da würde Jesus sagen, was willst du denn, du hast es doch. Stellen wir uns ein Kind vor, das zu seiner Mutter dauernd sagt, und so richtig quengelig, Mutter, gib mir doch einen Apfel, und der Apfel ist schon in der Hand. Da sagt die Mutter, du hast doch deinen Apfel. Ja, gib mir noch einen Apfel. Ist doch unsinnig. Also das ist zunächst mal eine ganz wichtige Orientierung, damit wir in den vielen, vielen Diskussionen, ich habe an dieser Stelle schon manche heiße Gespräche führen müssen, in den vielen Diskussionen um neue Geistbewegung, um Geisterneuerung und Gemeindeerneuerung, wie die Titel dann alle heißen, dass wir hier Klarheit haben und nicht auf falsche Angebote hereinfallen. Ist ganz wichtig. Was ist die erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn? Nun, die Antwort lautet, das ist das Pfingstgeschehen. So wie das in Apostelgeschichte 2 berichtet ist, das Pfingstwunder. Ich will das jetzt nicht lesen. Ich will aber aus Apostelgeschichte 1 etwas lesen. Und das muss man dann nun wirklich im Zusammenhang mit Apostelgeschichte 2 sehen. Also Apostelgeschichte 1. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus. Der erste Bericht ist das Lukas-Evangelium. Hat ja Lukas geschrieben, der Arzt. Das war der erste Bericht, Lukas-Evangelium. Von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Und der zweite Bericht, den Lukas sich anschickt zu schreiben, ist die Apostelgeschichte. Also, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Also er knüpft jetzt an Lukas 24 an, der Apostelgeschichte-Schreiber, weist also zurück. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Merken wir uns die Zahl 40 zunächst einmal. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Was haben die Jünger gehört? Die Verheißung des Vaters. Die Jünger haben doch gehört, es ist gut, dass ich hingehe zum Vater, sonst kommt der Tröster nicht zu euch. Und da erinnert sie Jesus jetzt daran, sagt, das habe ich doch zu euch gesagt. Zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn, jetzt kommt wieder ein ganz wichtiger Satz, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Wisst ihr schon, wie viele Tage das waren, diese nicht lange nach diesen Tagen? 10 Tage. Also 40 Tage. Und wenn wir von Ostern, also Auferstehung, 40 Tage rechnen, kommen wir zu einem ganz bestimmten Geschehen. Welches? Himmelfahrt. Und wenn wir weitere 10 Tage dazu rechnen, kommen wir auch zu einem ganz bestimmten Geschehen. Das Erntefest. Ja, das ist ein Kenner, der da sitzt. Jawohl, und wir sagen Pfingsten. Das Pentekoste, das ist das griechische Pentekoste, und das, da ist das Wort Pfingsten da drauf abgeleitet. Dass wir jetzt an diesen Zahlen praktisch die ganze Geschichte aufhängen, hat seine Bedeutung. Die Zahl 40 plus Zahl 10 ergibt ja 50. Und der 50. ist Pentekoste, ist Pfingsten. Das ist kein Zufall. Sondern hängt zusammen mit der Vollmachtstat Jesu, es ist gut, dass ich hingehe, sonst kommt der Tröster nicht zu euch. Das lese ich aber weiter. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Darf ich an dieser Stelle etwas in Klammern einflechten? Das ist übrigens wieder eine von mehreren anderen Stellen, die uns deutlich machen, dass ja das Thema Wasser abgelöst wurde vom Thema Geist. Heilsgeschichtlich gesehen stehen wir doch im Zeitalter des Heiligen Geistes. Und der klassische Wassertäufer hat doch gesagt, der nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, der Johannes der Täufer, der Wassertäufer. Und hat damit bereits schon eingefädelt, dass jetzt das Thema Heiliger Geist wichtiger ist als das Thema Wasser. Deshalb verstehe ich je länger, je weniger, muss ich sagen, das war bei mir auch ein Lernprozess, dass man sich mit der Frage nach dem Wasser, ihr wisst, was ich damit meine, nämlich Wassertaufe klein, Wassertaufe groß, Wassertaufe fließend, Wassertaufe stehendes Gewässer, da gibt es ja alle möglichen Sorten, also Vorstellungen, wie Wassertaufe richtig sein muss, damit es auch gültig ist. Ich verstehe das je länger, je weniger, dass man sich ums Wasser herumstreitet. Braucht es nicht. Denn wir leben heute in einem anderen Zeitalter, im Zeitalter des Heiligen Geistes. Oh, weiß nicht, ob man die Siegerländer provozieren darf. Darf ich? Ohne dass... Ja, ich habe ja heute den letzten Vortrag. Okay, dann kann ich es wagen. Was meint ihr? Wenn einer, der nicht mit Wasser getauft worden ist, kommt er auch in den Himmel, wenn er an den Herrn Jesus Christus glaubt? Glaubt ihr das? Ich auch. Also gut. Dann sind wir uns einig. Jetzt geht es aber weiter. Ich will damit jetzt nicht gegen das Taufen wettern. Absolut nicht. Gar nicht. Ich will nur gewichten, dass man sich nicht an Dinge verbeißt, die zweit- und drittrangig sind. Also, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater seiner Macht bestimmt oder vorbehalten hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Das heißt, es weitet sich aus. Und nun wird die Himmelfahrt berichtet, das heißt das Weggehen Jesu, er ward vor ihnen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen. Das war 40 Tage nach der Auferstehung Jesu. Ausgießung des Heiligen Geistes oder Sendung des Heiligen Geistes als erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn. Was ist das? So, jetzt leite ich es vom Alten Testament her, damit auch das Thema stimmt, Christus im Alten Testament. Die Sendung des Heiligen Geistes ist eine Erfüllung alttestamentlicher Prophetie. Was Jesus getan hat, mit der Sendung des Geistes, lag eindeutig, klipp und klar auf der Linie dessen, was im Alten Testament programmiert wurde. Das heißt, was Gott von langer Hand eingefädelt hat durch das prophetische Wort. Das ist etwas ganz Großartiges. Schon der Name Pfingsten wurzelt im Alten Testament. Ich lese jetzt 3. Mose 23, 15 bis 17. Danach sollt ihr zählen, also 3. Mose 23, 15 bis 17, danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Garbe als Schwingopfer da brachtet, 7 ganze Wochen. Zählen. Was ist 7 ganze Wochen? Wie viele Tage kommen da raus? 49. 7 mal 7 ist 49. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage. Da haben wir Pfingsten. Nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer, von 2 Zehnteln feinstem Mehl gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Dieses Wort Erstlingsgabe sollten wir uns auch einprägen. Und ihr sollt herzubringen, neben eurem Brot, 7 einjährige Schafe und so weiter. Da kommt jetzt nun die Anweisung, wie die einzelnen Opfergaben dargebracht werden sollen. Aber die Erstlingsgabe für den Herrn nach 50 Tagen. Dazu lese ich jetzt aus 5. Mose 16, die Verse 9 bis 12. 7 Wochen sollst du zählen, es ist eine Art Wiederholung im 5. Buch Mose, 7 Wochen sollst du zählen und damit anfangen mit dem Zählen. Wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt, das heißt zum Beginn der Ernte. Erntebeginn, dann 7 Wochen. Und sollst das Wochenfest halten dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und so weiter. Fünften Mose 16, 9 bis 12. Stimmt's dann? Ja, so. Die Verse 16 und 17 bestätigen das noch einmal. Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, Passa, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Wochenfest, das ist das Schabbat, was Sie gesagt haben. Und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder eben mit einer Opfergabe. Also, was mir jetzt wichtig ist nachzuweisen, ist, dass der Name Pfingsten mit dem Wort 50 zusammenhängt. Das heißt, 7 mal 7, 49 plus einen Tag dazu, gibt 50 Tage. Und das Wort 50 steckt, wie bereits gesagt, in dem Wort Pentekoste drin, das ist griechisch. Der 50. Tag ist der Pfingsttag und der ist praktisch prophetisch verankert hier in den Mosebüchern und weist hin auf das, was in Apostelgeschichte 2 berichtet ist. Also ich muss schon sagen, das ist eine Meisterleistung computermäßiger Programmierung. Das, was unsere Computer da haben mit ihren Programmen und so weiter, das leistet die Bibel schon lange. Die zeitliche Festlegung dieses Festes, das ich ja jetzt bereits erwähnt habe, enthält auch Prophetie. Zum Beginn der Ernte wurde die Erstlingsgarbe dargebracht. Und dann, wenn man die Sichel an die Halme legt, so heißt es ja, dann wurde gezählt. 7 Wochen, 49 Tage, 7 Wochen Erntezeit. Und am Ende der Erntezeit war angeordnet, dass die Erstlingsgabe dargebracht wurde. Am Anfang die Erstlingsgarbe. Gott wollte seinem Volk einprägen. Das, was du jetzt erntest, ist Gabe, ist Geschenk, ist von mir abhängig. Wir kriegen ja in diesem Jahr etwas davon mit, wie abhängig wir sind. Ich war, wenn eine Jahrhunderthitze kommt und wenn die Ernte plötzlich zu so und so viel Prozent ausfällt, wie abhängig wir sind, wie wir eigentlich mit aller unserer Kunst und Weisheit und all den Fähigkeiten, die wir haben, einfach machtlos sind. Ich habe in diesen Tagen gesagt, die Leute, die da so mir nicht sehen, sich das einfach nehmen, die sollen doch zum Jörg Kachelmann gehen und sagen, Jörg Kachel ist doch der Wetteransager da. Jörg Kachelmann, schick uns doch ein Tief jetzt endlich mal darüber, dass es bei uns regnet. Es war in Süddeutschland noch schlimmer wie hier. Bei uns sind die Wiesen braun. Die Bauern verfüttern bereits ihr Winterfutter. Ja, abhängig. Und Gott will mit der Anweisung, bringt mir die Erstlingsgarbe, gleich am Anfang der Ernte. Gott will damit sagen, du Mensch, du bist von A bis Z von mir abhängig. Und dann am Schluss ist es ja klar, die Erstlingsgabe. Ich war mit den 2 gesäuerten Weizenbroten, sonst war ja das mit dem Sauerteig, den man ausräumen muss beim Passafest, da darf ja nichts Gesäuertes in der Wohnung sein. War das als etwas Negatives dargestellt. Aber jetzt eben am Abschluss der Ernte 2 gesäuerte Weizenbrote, das heißt, was der Mensch nun zum Leben braucht, das soll in einer Erstlingsgabe dargebracht werden. Deshalb sagt man ja auch zum Fest der Ernte, Fest der Erstlinge. ich weiß nicht, ob es da jetzt bei manchen schon klingelt, Fest der Erstlinge. Der Jakobus, der ja von manchen, also nicht bloß von Luther, sondern andere haben ihm ja das vielleicht nachgesagt, als Strohner Epistel bezeichnet wird. Der Jakobus ist ja ein strenger und konsequenter Mann. Der spricht von den Erstlingen seiner Kreatur. Ja, wieso den Erstlingen, die wir sind, die Erstlinge seiner oder der Schöpfung, Kreatur, die wir sind, die Erstlinge aus der Schöpfung, aus seiner Schöpfung. Ja klar, beim ersten Pfingstfest, da sind die Erstlinge aus Israel herausgerufen worden und sind quasi als Erstlingsgabe dargebracht worden. Wie sagen wir denn zum Fest der Erstlinge, wenn wir am Schluss der Ernte ein Fest feiern? Na klar, Erntedankfest. Sagt man hier auch Sichelhenket? Das ist nicht bekannt hier. Also bei uns in Süddeutschland, weil ja das Wort von wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt, also der Beginn der Ernte, da war noch Handarbeit, naja gut, heute machen sie also die Traktoren und so. Also da gibt es da und dort noch, das wird zum Teil ausgeschrieben, wir feiern ja Feste en masse. Also wenn ich durchs Land reise, da entdecke ich in jedem Ort 2, 3 Feste, Hoggetze, und das ist jetzt Schwäbisch, Kelterfest, Weinfest, Rettichfest, Salzkuchenfest. Also man erfindet Namen für die Feste, das hört gar nicht mehr auf. Und da gibt es auch das Fest von, das Fest der Sichelhenket, also das Sichel aufhängen oder das Sichel an die Wand hängen. Das bedeutet, man ist jetzt mit der Ernte fertig. Aber wir feiern in unseren Gemeinden das als Erntedankfest. Erntedankfest. Ich habe ja gesagt jetzt, dass also die zeitliche Festlegung dieses Festes, dieses Erntedankfestes oder dieses Festes der Erstlinge Prophetie enthält. Ja, warum gibt denn Mose so genau an 7 Wochen zählen und dann der 50. Tag danach? Dieser 50. Tag nach den 49 Tagen Erntezeit ist eine Darstellung des Halbjahres. Und zwar eine prophetische Vorausdarstellung, also wie eine Art verkleinertes Modell. Das Halbjahr. Was ist das Halbjahr? Auch Jubeljahr genannt. Oder Jahr der Freilassung. Oder gnädiges Jahr des Herrn. Was ist denn das? Das ist das, was nach Jesaja 61 auch prophetisch verankert ist und was Jesus, als er in Nazareth den Propheten Jesaja gereicht bekommen hat, gelesen hat. Das war, ich würde sagen, der Wochentext, der dran war, und hat aufgehört zu lesen, an der Stelle auszurufen, ein gnädiges Jahr des Herrn. So berichtet es uns Lukas 4, 19 und folgende. Und da hat er ausgerufen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Das ist das Halbjahr oder das Jubeljahr oder das Jahr der Freilassung. Oder das, was der Apostel Paulus später dann bezeichnet, jetzt ist der Tag des Heils. Und interessanterweise hat Jesus genau an der Stelle aufgehört zu lesen, auszurufen, ein gnädiges Jahr des Herrn, nämlich hätte weitergelesen. Dann hätte er lesen müssen, und einen Tag des Gerichts. Aber er war nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern zu retten. Er sollte sein Erlösungswerk vollbringen. Er sollte am Kreuz sterben. Er sollte das Halbjahr ausrufen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ihr Leute in Israel, hört, gnädiges Jahr, Angebot des Herrn, tut Buße, kehrt um, sinnt um. Jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Das Halbjahr oder das Jahr der Freilassung sollte, das war Anweisung im Alten Testament von Mose, im Volk und für das Volk Israel, sollte nach 49 Jahren regelmäßig abgehalten werden. Ich weiß nicht, ob Israel das je einmal getan hat. Obwohl das Anweisung war. Regelmäßig jeweils nach 49 Jahren. Wenn man diese Anordnung überdenkt, kommt man auf etwas, was wieder einmal von der großen Weisheit unseres Gottes Kunde gibt. Das ist eine Anweisung und eigentlich eine volksmäßige Einrichtung, die es in sich hat. Diese Wiederkehr, also diese 50-malige, nein, ich muss es anders sagen, nach immer das 50. Jahr nach den 49 Jahren als Halbjahr zu feiern, hat ja bedeutet, man sollte in dem Jahr nicht zählen, alles was von selber wächst, und man muss ja da die Hoffnung haben oder das Zutrauen haben, dass zwei Jahre hintereinander, denn das 49. Jahr war ja auch ein Sabbatjahr, dass zwei Jahre hintereinander nur das geerntet werden durfte, was von selber wächst. Ja, also wenn man heute unsere Landwirtschaftsexperten zu Rate zieht, dann muss man sagen, das ist eine großartig weise Einrichtung unseres Gottes. In den zwei Jahren konnte nämlich das Land, der Ackerboden, ausruhen. Heute müssen wir ernten und produzieren, und ein Bauer, der nicht einfach produziert und jede Menge da auf den Markt wirft, der kann ja bald nicht mehr existieren. Und was macht er mit seinem Kunstdünger und mit all dem drum und dran? Er lagert den Boden aus. Der Boden wird mit der Zeit kaputt gemacht. Und da hat Gott die weise Einrichtung. Lass zwei Jahre das Land ruhen. Da kann es sich erholen. Oder die Einrichtung für das Halbjahr war, dass jeder, der Besitz und Freiheit verloren hatte, das alles wieder zurückbekam. Wenn einer sich aus Gründen der Verarmung, was weiß ich, wer hat, lasst mich es mal ein bisschen moderner sagen, hat sich verspekuliert, wurde eben zum Sklaven, er musste sich als Sklave damals verdingen, weil er nichts mehr hatte, er verarmte, der wurde im 50. Jahr, im Halbjahr wieder frei. Er kam zu seinem ursprünglichen Besitz zurück. Dann hat Mose eine weitere Anweisung gegeben im Auftrag Gottes. Wenn jemand Land gekauft oder verkauft hat, dann wurde der Preis dieses Kaufs oder Verkaufs berechnet nach dem Abstand zum Halbjahr. Denn kauft einer, sagen wir mal, im 48. Jahr ein Stück Land von dem oder jenem, und der denkt, naja, also da kann ich kräftig draufhauen, den hau ich übers Ohr oder sowas, dann wäre das ein Unding gewesen. Da hat Gott eine ganz gewaltige Bremse eingebaut, denn der Abstand zum Halbjahr war nur zwei Jahre. Hätte er dafür fürchterliche große Summe bezahlen müssen, dann wäre er damit gebrannt gewesen. Denn das fiel ja wieder an den ursprünglichen Eigentümer zurück. Mit anderen Worten, diese Einrichtung, dass praktisch Bodenkauf und Verkauf berechnet wurde nach dem jährlichen Abstand zum Halbjahr, war eine ganz gewaltige Spekulationsbremse. Da konnte man nicht draufhauen, wie man wollte. Das war ein richtiges Beschützen des Eigentums, was Gott hier vorgenommen hat. Also, da könnte man noch einiges dazu sagen, was das Halbjahr alles an Geheimnissen und an großer Weisheit in sich birgt. Man sagt übrigens auch Erlösungsjahr dazu. Somit ist Pfingsten, also der 50. Tag nach Ostern, der Beginn des Halbjahres. Auch das, was damals beim ersten Pfingstfest Apostelgeschichte 2 geschehen ist. Und deshalb hat Jesus mit Fug und Recht angekündigt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Der Anbruch des Halbjahres. Anbruch, aber kein Durchbruch. Und warum nicht? Weil Israel etwas getan hat, als Volk, mit seinen Oberen, soll ich sagen, mit seiner Regierung, was eigentlich so nur hat Israel tun können. Israel hat nämlich die Sünde wider den Heiligen Geist begangen. Und warum? Und wieso? Die Verheißung des Vaters ist auf dem Boden Israels geschehen, nämlich in Jerusalem, nicht in Toronto. Oder man kann andere Orte markieren. Einmal war es Wales, da war auch eine Geistausgießung angeblich, und dann kam die Erweckung von Wales da herüber, oder in Kassel soll mal auch was Besonderes gewesen sein. Wir meinen ja immer, besondere Orte markieren zu müssen. Die Geistausgießung ist auf dem Boden Israels in Jerusalem geschehen. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Das können wir nicht für uns pachten. Israel-Angelegenheit. Ja, und weil eben die Verheißung des Vaters geschehen ist, in Israel und für Israel, und weil Israel trotz Ausgießung des Heiligen Geistes in seiner Gesamtheit dieses neuerliche Angebot Gottes, die Erfüllung alttestamentlicher Prophetie, abgelehnt hat. Der Gipfelpunkt war in der Ablehnung die Steinigung des Stephanus. Stephanus hat mit seiner Rede vor dem Hohen Rat, die tatsächlich gesagt die ganze Geschichte Israels vorüberziehen lassen, er hat damit nachgewiesen, dass er sich in der Geschichte Israels auskennt, vor dem Hohen Rat, das war das höchste Gremium, nachgewiesen, ich kenne mich aus, und er wusste auch von den Vätern und von den Sünden der Väter und so weiter, und dann sagt er schließlich, aber wie eure Väter, so auch ihr. Und da ging es mitten durchs Herz bei den Zuhörern. Das heißt, der Heilige Geist hat die Rede des Stephanus benutzt, um einfach wirklich den Oberen noch einmal vor Augen zu führen. Leute, ihr könnt umkehren. Ja, tut Buße. Macht's nicht so wie eure Väter. Haben sie nicht getan. Keine Umkehr. Es ging zwar ihnen durchs Herz, aber die Reaktion war, Zähne zusammenbeißen, Steine aufheben und diesen unbequemen Mahner sterben lassen. Ablehnung. Ablehnung des Angebotes des Heiligen Geistes. Und das war für Israel die Sünde wider den Heiligen Geist. Im eigentlichen Sinn kann ein Mensch aus den Nationen die Sünde wider den Heiligen Geist nicht begehen. In diesem konkreten und direkten Sinn. Es konnte nur Israel. Ist leider geschehen. Und deshalb wurde der Durchbruch des Halbjahres oder der Durchbruch des Reiches Gottes verwehrt, weil Israel das Angebot des Geistes abgelehnt hat. Die Verheißung des Vaters. So hat Jesus in seinem Unterricht, den er 40 Tage lang zwischen Ostern und Himmelfahrt gegeben hat, so hat Jesus gesagt, es ist die Verheißung des Vaters. Und das heißt, das ist alles im Alten Testament verwurzelt. Und da gibt es nun Stellen, was hätte ich gesagt, Hamas. Joel 3,1, eine ganz wichtige und berühmte Stelle, wo ja viele sich darauf berufen, auch in unseren Tagen, und eine neue Geistausgießung da einfädeln wollen. Nach diesem will ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch. Das ist eine Geistverheißung, die Israel gilt. Und über Israel und durch Israel, durch das erneuerte, geisterneuerte Israel, kommt der Segen und das Geistangebot an die übrigen Völker. Im Reiche Gottes wird das sein. Was heute läuft in Sachen Geistangebote, da komme ich dann nachher noch drauf. Hesekiel 36, Vers 27, auch eine ganz wichtige Stelle. Gerade Hesekiel, der ja einer der, schärfsten, ernstesten Kritiker des Volkes Israel ist, bis heute. Der Hesekiel, der kann sagen, wegen euch wird Gottes Name unter den Heiden verlästert. Ihr seid schuld, wohin ihr gekommen seid, habt ihr den Namen Gottes entweiht und entheiligt. Der Hesekiel geht mit seinem eigenen Volk ins Gericht wie kein anderer Prophet. Und gerade der Prophet kündigt die Geisterneuerung an. Ich will meinen Geist in euch geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Ein reiner Gnadenakt Gottes, der da geschehen ist. Aber bitte, prophetisch verheißen. Das greift ja Jesus auf, deshalb sagt er ja in Apostelgeschichte 1, 4, 5 die Verheißung des Vaters. Petrus bestätigt das in seiner Pfingstrede und auch in seiner zweiten Rede, die in Apostelgeschichte berichtet ist. Dabei müssen wir Folgendes unterscheiden. Petrus zitiert Joel 3 in seiner Rede und sagt, ich will ausgießen von meinem Geist. Und schränkt mit diesem von ein und kündigt bereits damit, das war auch schon eine prophetische Handlung, kündigt damit bereits an, das, was jetzt geschieht, ist nur eine Vorerfüllung. Oder soll ich sagen, ist leider nur eine Vorerfüllung von meinem Geist. Die Vollerfüllung steht noch aus. Die Vollerfüllung der Geistausgießung wird Israel erleben, wenn es sehen wird, in wen es gestochen hat. Nämlich, wenn Christus wiederkommt. Vorerfüllung war damals das erste Pfingstfest. Am Fest der Erstlinge haben die Erstlinge aus Israel den Heiligen Geist empfangen. Wie viele Leute waren es? Heute haben wir so ein bisschen mit den Zahlen. 40 und 10. 3000. 3000, da kann man fragen. Ja, wo kamen denn die 3000 her? Nun, es war ja, jetzt sage ich es mal so, das Erntedankfest. Da war ja nach der Anweisung im Mosebuch so, dass alles, was männlich ist, in Jerusalem erscheinen sollte. Die sind ja hinaufgezogen nach Jerusalem zu diesem Erntefest, zu diesem 50. Erntefest. Und da waren nun viele, viele da aus, jetzt sage ich, aus aller Herren Länder. Apostelgeschichte 2 zählt das auf, aus Kappadokien und da und da und da. Das waren alles Juden. Die sind zum Erntefest nach Jerusalem gekommen und wurden vom Heiligen Geist erfüllt und erfasst. Und deshalb war diese große Zahl plötzlich möglich. Aber nun erleben und entdecken wir gerade in der Apostelgeschichte eine Weiterführung dessen, was Apostelgeschichte 2, nämlich Pfingsten, mit der Erfüllung alttestamentlicher Prophetie gebracht hat, nämlich einen heilsgeschichtlichen Wendepunkt. Die konsequente Fortführung des Erlösungswerkes Christi, es ist gut, dass ich hingehe zum Vater, dass, weil sonst der Tröster nicht zu euch kommt, hat bedeutet, die Fortführung, dass durch die Sendung des Geistes eine Art Vervielfältigung geschehen ist dessen, was Jesus in seiner Beschränkung auf Israel hat bringen können. Er hat ja gesagt, ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Die Geschichte mit der kanaanäischen Frau, nicht wahr? Das war ja so ein Sonderfall. Die hat er dann auch einen Brocken abbekommen an Hilfe. Aber Jesus hat ganz klar gesagt, zu den Schafen des Hauses Israel. Damit hat er niemals sagen wollen, die anderen sind alle abgeschrieben. Aber die anderen kommen später dran. Und das ist die Fortführung des Erlösungswerkes Christi. Sendung des Geistes hat bedeutet, dass jetzt ein Anschluss an die göttliche Kraftstation durch den Heiligen Geist möglich ist. Ich will mal wieder Zahlen nennen. Jesus hat in Israel 3 Jahre grob gerechnet gewirkt, so kann man annehmen, oder 3,5. Also man kann ja das jetzt zeitlich so eng nicht festlegen. Also sagen wir, 3 Jahre hat er als irdischer Jesus in Israel gewirkt. 40 Tage hat er zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt bei den Jüngern Bibelunterricht gehalten. Und 10 Tage nach seiner Intronisation hat er den Geist gesandt. Wisst ihr, wie mir das vorkommt? Jesus hat nicht schnell genug handeln können, bis er den Geist auf Erden schickt und sozusagen sagt, so jetzt mach du mein Werk, führ du mein Werk weiter. Quasi zum Heiligen Geist. Es konnte ihm nicht schnell genug gehen, aber er musste warten. So wie die Jünger hatte angewiesen, ihr müsst warten, nicht lange nach diesen Tagen wartet in Jerusalem bis. Und dann kam das. Jesus, auch mit dem Satz, es ist gut, dass ich hingehe, wusste, dass der Heilige Geist als sein Stellvertreter, auch der Fortführer des Erlösungswerkes, das am Kreuz geschehen ist, sein wird. Der Heilige Geist ist der wirkliche Stellvertreter Christi auf Erden, nicht der Papst. Was ist das Neue? Was ist der heilsgeschichtliche Wendepunkt? Jetzt ist eine Innewohnung Gottes im Menschen möglich. Wer den Heiligen Geist empfängt, wird zum Tempel Gottes. Er bekommt, so habe ich vorhin gesagt, Anschluss an die Kraftstation Gottes. Und jetzt ist eine Ausweitung des Werkes Christi möglich. Jetzt ist das, wir leben ja 2000 Jahre danach, grob gerechnet, jetzt ist das möglich, was Jesus gesagt hat, fängt in Jerusalem an, dann Judäa, dann Samaria und bis an die Enden der Erde, bis hierher. Eine Ausweitung des Werkes Christi ist jetzt möglich. Es ging also über die Grenzen Israels hinaus. Pfingsten ist im Erlösungswerk ein einmalig gesetzter Markstein und Wendepunkt. Ich will einmal meine zwei Hauptpunkte jetzt hier wiederholen. Also die erste Vollmachtstat Jesu, die Sendung des Geistes, ist einmal eine Erfüllung alttestamentlicher Prophetie, erstens. Zweitens, ein heilsgeschichtlicher Wendepunkt. Es kommt noch ein dritter Punkt, den kann ich kurz abhandeln. Also Wendepunkt mein Markstein, weil jetzt die Ausweitung möglich ist, weil jetzt Innewohnung des Heiligen Geistes möglich ist. War vorher nicht möglich. Pfingsten ist, diese Vollmachtstat Jesu, die Sendung des Geistes, ist ein Heilsangebot bis heute. Der Heilige Geist ist da. Wir dürfen damit rechnen. Wir müssen ihn nicht mit allen möglichen Manipulationen herbeizitieren. Sozusagen herbeibetteln oder was auch immer und dann nächtelang und dann, manche meinen sogar, man müsse 10 Tage warten. Da geht man dann auf Apostelgeschichte 1, Vers sowieso, weil die haben ja 10 Tage gewartet. Also müssen wir auch 10 Tage da nun, was weiß ich was, alles in Szene setzen, damit es dann passiert. Entschuldigt, ist ein Unding. Der Heilige Geist ist da, das ist eine heilsgeschichtliche Tatsache und dahinter können und brauchen wir auch nicht mehr zurückgehen. Die Frage ist, wie wir Anteil bekommen. Ich sagte, Heilsangebot bis heute, der Heilige Geist, die Sendung des Geistes, ein Heilsangebot bis heute. Lassen wir uns da bitte, gerade bei der Frage, wie bekomme ich Anteil, nicht von falschen Vorstellungen irritieren. Ich betone das deshalb, weil es nicht erst heute, sondern immer wieder, auch im Laufe der Kirchengeschichte aufgetreten ist, dass man mit der Frage des Heiligen Geistes versucht hat, dies und jenes zu manipulieren. Also wenn ich da erzählen würde, was ich in meinen wenigen Dienstjahren erlebt habe, gerade in Gesprächen und in auch Auseinandersetzungen, das muss ich auch sagen, also das würde wieder eine Stunde füllen, leider. Und zwar, wenn ein Kollege zu mir sagt, ich habe mir die Hand auflegen lassen von dem und jenem, um einfach dadurch mehr Vollmacht zu haben. Die Sache mit mehr Vollmacht, das ist ja recht. Aber das dann anknüpfen an irgend bestimmte Zeremonien und Handlungen und Sondereinstellungen und dies und jenem, das ist höchst gefährlich. Der ist in der Zwischenzeit geheilt. Mir hat mal einer erzählt, der auch zu einer ganz bestimmten Gruppe hinging und einen ganz bestimmten Ort hinreiste und gemeint hat, dort tankt er auf, das ist die Kraftstation für ihn und da kriegt er geistliche Aufladung und was da alles ist. Eine Gruppe, die fürchterlich geendet hat. Die Bildzeitung hat sich dann schließlich dieses ganzen Eklats bemächtigt und dicke Balkenüberschrift, was da bei den Frommen wieder passiert ist. Der hat mir später gesagt, ich habe ihn im Vorhinein gewarnt, weil ich mit der Sache zu tun hatte. Sagte, du, ist recht und gut, dass du mir das sagst, aber weißt du, da hole ich meine Kraft her. Nachdem die Sache geplatzt war, offensichtlich schief, daneben, total falsch, ungeistlich von A bis Z, obwohl mit dem Heiligen Geist auch dauernd operiert wurde, hat er gesagt, du, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder wie, hat er mir später dann gesagt, gebraucht, bis ich von dem wirklich loskam. Darin liegt eine Verzauberung. Verführung ist immer auch Verzauberung. Er hat mir dann gesagt, wie wir uns getroffen haben später und ich auch Auseinandersetzungen hatte mit eben charismatischen Erscheinungen und naja, man musste manchmal einfach auch Nein sagen. Sagte, weißt du, in so einem Fall, das hat sich bei mir fest eingeprägt, da muss man respektlos dagegen sein. Also das Wort respektlos, das war mir in dem Zusammenhang ganz wichtig. Also nicht meinen, was weiß ich, manches Mal mit Samthandschuhen, sondern respektlos dagegen sein, wenn ich erkannt habe, was falsch ist, was Irreführung ist. Da darf man nicht Katz und Maus spielen. Ich weiß, dass dann sehr schnell der Vorwurf kommt, lieblos. Das ist lieblos, wenn man zu etwas Verkehrtem Nein sagt. Das ist eine ganz verkehrte Masche. Liebe ist, wenn ich Nein sage und warne. Also bitte hier nicht von falschen Vorstellungen sich bestimmen und leiten lassen, wenn mich die Frage umtreibt, wie bekomme ich Anteil an diesem Heilsangebot, das heißt am Heiligen Geist. Wie bekommt mich der Heilige Geist? Die Bibel ist da ganz nüchtern, überhaupt die Bibel nüchtern. Durch Glauben und Gehorchen, durch das Annehmen der für mich geschehenen Heilstat Christi, dadurch, dass ich sagen darf, Herr Jesus, und das ist ja schon Wirkung des Geistes, dass du am Kreuz gestorben bist, das ist auch für mich geschehen. Das darf ich annehmen. Du bist auch für mich gestorben. Auch ich darf Vergebung erfahren. Auch ich darf mich von dir gerufen wissen. Von dir angenommen wissen. Und wenn ich das weiß, wenn ich das fassen darf, in Herz und Sinn, darf ich dann sagen, dann habe ich schon den Heiligen Geist. Denn das kann ich nur glauben, weil der Heilige Geist und wenn der Heilige Geist mir das lebendig macht und zur Gewissheit bringt. Glauben und gehorchen. Annehmen dessen, was Jesus getan hat. Und das für mich und nicht hinter der Masse verstecken oder was auch immer. Für mich annehmen, das ist für mich geschehen. Das kann einen schon bewegen und berühren. Das muss einen bewegen. Und dann fragen, so wie der Paulus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann Jesus den Herrn seines Lebens sein lassen. Das ist ein Prozess, ein Wachsen. Dann ist der Heilige Geist der Steuermann. Er leitet, er erfüllt, er bewahrt, er warnt, er erzeugt Frucht. Das ist ja nicht eine Sache, die dann mir nichts, dir nichts, fertig ist. Ich lebe dann ja, im Geiste. So sagt es Paulus, wenn wir im Geiste leben, so lasset uns auch im Geiste wandeln. Galaterbrief. Aber im Geiste wandeln heißt nicht geistweise wandeln, sondern ganz praktisch und konkret. Das heißt, lasst euren Alltag, euer irdisches Dasein, euren Alltagsweg, eure Aufgaben im Alltag, lasst das vom Heiligen Geist bestimmt werden. Ist ein Wachstumsprozess und ein Lernprozess. Und da ist es auch wieder eine Irreführung zu meinen, man muss da mit ganz besonderen Geistfüllungen oder was da Nachschub leisten. Bleiben wir ganz schlicht auf dem Boden der Wirklichkeit, der irdischen Wirklichkeit und wissen, der Herr Jesus ist in meinem Alltag und manches Mal, darf ich so derb sagen, manches Mal in meinem Drecksalltag mit drin. Glauben und Gehorchen, das sind die zwei Schlüsselworte, wenn wir fragen, wie bekomme ich Anteil an dieser ersten Vollmachtstat Jesu, an der Sendung des Geistes. Ich wiederhole jetzt die drei Punkte. Sendung des Geistes, die erste Vollmachtstat Jesu, Erfüllung alttestamentlicher Prophetie, Christus im Alten Testament, bis hin zu den Zahlenangaben, 40 Tage, 49, 50. Tag, 10 Tage, da klimpert es mit den Zahlen, ganz sicher. Erfüllung alttestamentlicher Prophetie, ein heilsgeschichtlicher Markstein und Wendepunkt und ein Heilsangebot bis heute. Hätten wir den Geist von Johann Wolfgang von Goethe, diesem großen Dichterfürsten, wie man sagt, dann könnten wir Bücher schreiben wie Goethe und wir könnten Gedichte machen wie Goethe. Hätten wir den Geist Johann Sebastian Bachs, dann könnten wir Musik machen wie Johann Sebastian Bach. Hätten wir den Geist Gottes? Ja, jetzt war's. Hätten wir? Haben wir? Wir können nicht sein wie Gott, ganz sicher nicht. Aber wenn wir den Geist Gottes haben, ihr Lieben, dann können wir Gottes Kinder sein. Dann sind wir Gottes Kinder. Dann können wir denken und handeln als Gottes Kinder. Dann sind wir mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Dann sind wir angeschlossen an die göttliche Kraftstation. Und dann, jetzt sage ich es, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, weil ich ja mit dem Spieter angefangen habe, mit seinem Pfingstfest nah und fern, dann haben wir Pfingsten im eigentlichen Sinn begriffen und ergriffen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, das, was du uns in deinem Wort niedergelegt hast, im Alten Testament bis hinein ins Neue, das ist so einleuchtend, so klar, das ist so folgerichtig, das stimmt. Und wenn wir irgendwo Schwierigkeiten haben, dann liegt das ganz bestimmt nicht an deinem Wort, sondern dann liegt es an unserem mangelnden Verständnis. Wir danken dir, dass du ganz konsequent der Erfüller des Wortes geworden bist. Du hast ja gesagt, es muss alles erfüllt werden, was von dir geschrieben steht. Und du bist immer noch dabei, dein Wort zu erfüllen, auch im heutigen Geschehen, auch das, was von Israel geschrieben steht. Das, was alles noch zukünftig ist und sein wird. Es geht nach deinem großen Ratschluss und Plan. Hab Dank, Herr, dass wir das glauben dürfen, dass auch das heutige Geschehen nicht einfach sinnlos und hoffnungslos ist, obwohl vordergründig das so aussieht, sondern dass in dem allem und durch das alles hindurch dein Ratschluss sich verwirklicht und du schließlich und endlich zum großen Vollendungsziel kommen wirst. Das trauen wir dir zu und darüber beten wir dich an als den Herrn aller Herren und den König aller König. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.